Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Und diesmal haben wir einen richtigen einen Fachmann dabei, aber nicht Fachmann in Karten, sondern in was in einer richtigen Sportart. Unser größter Gast bisher, allergrößter Gast. Ich bin auch sehr groß persönlich, aber wir haben den wunderbaren Dennis Heinzmann zu Gast. Willkommen.
Ja. Hallöchen, grüßt euch.
So, und dadurch, dass wir diesmal einen richtigen Profi haben, Markus, habe ich Dennis auch mal vor dir begrüßt.
Ja, alles gut. Ja, also, es ist noch nicht Lou Richter, aber ich freue mich extrem auf die Ausgabe heute mit Dennis. Du hast ja mit Dennis Kontakt gehabt,
Dennis. Ja, aus Versehen. Wir müssen uns auch als erstes, glaube ich, mal überlegen, sagen wir einfach immer alle Dennis oder muss ich meinen Namen jetzt ändern für diese Folge? Dennis, was sagst du?
Ich würde sagen, Dennis ist okay, passt ja, schon.
Ja, klar. Sehr gut. Sehr gut.
Die Stimme auseinander.
Ich gebe geb unseren Zuhörern mal einen ganz Mini-Abriss. Dennis Heinzmann, 22.10.91 geboren, also fünfige 30 Jahre.
22.01.
22.01., entschuldigen Sie bitte. 30 Jahre. Und Trikot Nummer 22. Kommt das wegen des Geburtsdatums auch, oder?
Ja.
So, das ist natürlich überhaupt nicht kreativ. Nee. Aber gut. Es gibt ja auch andere gute Profis mit der 22. Auch in der NBA. Clyde Drexler, Chris Middleton, Jimmy Butler. Nur um einige zu nennen. Und du spielst bei den Bayer Giants in Leverkusen. Hast da deine Pro-A-Karriere begonnen, wenn ich es richtig weiß. Warst dann kurz in Köln und bist jetzt wieder da gelandet. Und ich würde einfach mal mit einem, wenn meine Recherche mich da nicht täuscht, mit einem deiner wichtigsten Förderer anfangen, Hansi Gnad. Der hat dich ja, glaube ich, damals zu Leverkusen geholt. Ist das korrekt?
So sieht's aus, genau, richtig. Also ich habe meine Basketballkarriere, würde ich mal so sagen, in Wuppertal angefangen. Ja, ich habe früher in der U16, U18 irgendwo auch mal in Düsseldorf und Leverkusen rumgeturnt. Aber das kann man nicht wirklich Basketball nennen, weil ich einfach nicht so den Bezug dazu hatte. Und da habe ich tatsächlich in Wuppertal angefangen mit 20 in der Landesliga. Und dann hat mich mein jetzt bester Kumpel Sven Tomanek, der ist auch noch in Wuppertal aktiv, angesprochen, hat gesagt, boah, wir kriegen hier Hansi Gnad als Head Coach, ne, in die Landesliga. Der Knaller überhaupt. Ich hatte mit Basketball nicht so viel Mut, von daher Hansi Gnad, ja, wer soll das sein? Dann mal ein bisschen so die Suchmaschine angeworfen und dann auf jeden Fall mal zum Training hin. Und ja, wir haben uns echt direkt super verstanden und ich konnte nichts. Ja, also Sternschritt, Freiwurf mit Brett, ja, also Sachen habe ich da dann lernen müssen, beziehungsweise so bin ich da aufgetaucht mit meiner Sporttasche. Schön im Metzgerverschnitt, 2 Jahre Oberkörper trainiert quasi. Dann hat er mir so ein bisschen Basketball beigebracht. Und von da aus ging es dann tatsächlich in dem einen Jahr Landesliga mit etlichen Individualeinheiten, die er sich dann aus seinem eigenen Tagesablauf noch rausgenommen hat für mich, nach Leverkusen. Achim Kutschmann hat mich dann zum Tryout eingeladen und dann habe ich wohl auch nicht so einen schlechten Eindruck gemacht und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen. Achim Kutschmann, wer ihn kennt, sehr direkter und auch sehr ruhiger Vertreter, hat einfach gesagt so, ja, Heinzmann, ich hätte dich gerne dabei, hast du Bock? So, ja. Da war, glaube ich, nach Bock nicht mehr die Frage. Da habe ich mich gefreut wie ein kleiner Junge, habe gesagt, ich bin sofort am Start, sag mir, wann ich wo sein muss, wo ich unterschreiben muss. Und das war dann tatsächlich mein Start in die Pro A.
Okay. Also, ich habe ja auch, also ich bin ja relativ klein, ich habe aber auch ein, zwei große Freunde, die unter anderem ja unseren gemeinsamen Bekannten Mike Wenzel, über den wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesprochen hatten. Und ist das eigentlich so, dass man mit dem Klischee immer zu kämpfen hat? Also wenn man eine gewisse Körpergröße hat, ja, du musst doch Basketball spielen. Musstest du dir das vorher auch schon immer anhören?
Natürlich tausendmal, auch schon auch in der Familie. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Highlights, die vergisst man nicht. Und zwar gibt es tatsächlich auch Menschen, die sind der Meinung, dass man dadurch, dass man Basketball spielt, so groß geworden ist. Ja, und das ist tatsächlich natürlich ziemlich.
Jetzt wirklich? Das ist stark.
Angesprochen wird, boah, wie groß bist du eigentlich? Ja, 2,16 Meter und spielst Basketball, ja, genau. Ah, deshalb bist du so groß geworden. Genau. Ja, ganz genau, Freunde.
Da haben wir schon den Untertitel für die Sendung.
Ja, genau, perfekt.
Das ist stark, ey. Jetzt wirklich, ja. das finde ich ein Highlight. Das finde ich stark.
Was passiert, ja.
Und Hansi Gnad, hast du gerade gesagt, der hat sich quasi dann richtig noch mehr extra Zeit für dich genommen, ja, weil der ja anscheinend gesehen hat, okay, das lohnt sich auch, da wird irgendwas kommen bei dem Heinzmann. Wann genau hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass das so, okay, vielleicht hat er recht, so vielleicht gibt es Leute, die das gut beurteilen können?
Also ich, vielleicht einen kleinen Ausholer noch zur Seite, Till Jönke, der jetzt gerade auch ein Freund aus meiner Kindheit, der war zu der Zeit in der Bundesliga und dann hat man natürlich auch mal so gesprochen und so und dann kam erstmal sowieso für mich überhaupt der Gedanke, ey, mit dem Sport, also da kann man auch tatsächlich, das könnte man beruflich machen, ja. Mhm. Also Leute verdienen Geld damit, das ist deren Job und auch die Leidenschaft, die dann zum Beruf wird. Und da war dann irgendwann für mich die Frage, okay, kann ich das noch machen irgendwie? Ja, ich bin dann 20 jetzt, ne, spiele in der Landesliga, aber kann ich das irgendwie erreichen? Mhm. Und dann haben wir halt die ganzen Extra-Sessions da gemacht mit Hansi und er hat gesagt, am Ende der Saison, ne, pass auf, geh nach Leverkusen, kannst es versuchen, ja, vielleicht kommst du rein, vielleicht gibt es einen offenen Spot. Und da war dann für mich so die Sache, okay, jetzt gebe ich Vollgas. Also jetzt, ne, wenn ich jetzt eine Chance habe, dann jetzt noch, ja, die Größe, die bringe ich mit, die kannst du auch keinem teachen. Mhm. Und Hansi hat mir gesagt, ich bewege mich gut für meine Größe, ja, ich habe einen gewissen Basketball-IQ, also ich habe gute Grundvoraussetzungen. Einfach give it a try. So, ne? Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Und dann wurde mir erst klar, also Pro A ist ein ganz anderes Niveau, ganz anderes Level gewesen, ne? Also allein im Training schon. Und dann wurde mir klar, so, hey, okay, ich kann hier mitspielen. Also ich werde hier nicht durchgereicht, sondern ich bin jetzt hier, habe irgendwie 5 Ligen übersprungen. Mhm. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich sogar in die BBL gehen. Und ja, im weiteren Verlauf hat sich das dann nicht ergeben. Das war dann mit Köln der Plan, dass man da aufsteigt und dann in die Bundesliga kommt. Es hat mal ein Angebot aus Jena gegeben, zu der Zeit von Björn Harms damals noch. Mhm. War für mich nicht, also hat keinen Sinn gemacht, einfach die Entfernung und auch tatsächlich dann die einzelnen Details. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Karriere. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder ich würde gerne was anderes machen. Einfach der Fakt, dass ich es trotzdem noch geschafft habe, professionell Basketball zu spielen, ist für mich ein Riesenerfolg und da bin ich stolz drauf und ich freue mich, so lange wie ich kann, noch weiter zu spielen. Ja.
Und die Chancen, dass ihr aufsteigt, sind ja auch gar nicht so gering, oder? Also.
Ja, wer letztes Jahr da so ein bisschen das verfolgt hat und dabei war, wir sind ja Vizemeister geworden. Also wir haben ja das sportliche Aufstiegsrecht quasi erreicht gehabt, aber das nötige Kleingeld hat gefehlt. Hm. Klar wollen wir jetzt auch wieder in die Playoffs und wünschenswert, dass das sich über die nächsten 2, 3, 5 Jahre so entwickelt von der Infrastruktur und vom Verein her, hm, dass Aufstieg möglich wäre, das auf jeden Fall. Ob das dann so kommt, da hat man als Spieler nicht den größten Einfluss drauf. Wir können natürlich nach wie vor durch nur den bestmöglichen Basketball spielen und hoffen, dass die Sponsoren, Unternehmen drumherum, die Stadt das quasi mitnimmt und sich mitbegeistern lässt und dann tatsächlich auch unterstützt, weil sonst wird es nicht funktionieren.
Mhm. Ihr seid da ja mit eurer Halle direkt neben der Bay Arena, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Gibt's da richtige Verbindungen zu der Fußballabteilung oder sind das schon zwei unterschiedliche Welten?
Ja, zwei unterschiedliche Welten, einfach aufgrund der, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die gegeben sind, ne? Für Struktur oder Professionalität oder halt auch gesellschaftliches Interesse. Da muss man ja schon sagen, da kommt nach Fußball in Deutschland lange nichts. Ja. Aber ansonsten ist eine sehr gute Verbindung da, würde ich sagen. Also auch, ich sage jetzt mal, funktionärsmäßig im Hintergrund, aber auch zu den Fans und auch zu den Spielern, wie jetzt zum Beispiel Kiesling, der sehr häufig auch bei uns war und mit dem man auch ein gutes Verhältnis hat und halt tatsächlich auch die Nordkurve, die Fans, die auch häufig bei uns sind. Also das ist jetzt keine Konkurrenz, sondern wir verstehen uns sehr gut und letztendlich wird es der Stadt ja auch, also man nimmt sich ja nicht die Butter vom Brot. Ja. Natürlich schön, wenn man möglichst viel hochklassigen Sport anbieten könnte in so einer Stadt wie Leverkusen. Ne? Das Problem hat ja auch Volleyball, Handball und wir auch. Ja. Von daher leiden wir quasi gemeinsam.
Das haben wir ja in Hamburg auch. Wir haben einen Erstligaverein, das sind die Hamburg Towers.
Ja.
Und die Fußballer, die machen ein bisschen was anderes bei uns in Hamburg. kümmern sich mehr da um die zweite Liga aktuell. Bei Markus ist natürlich was anderes in Frankfurt. Da sind die
Ja.
Fußballer gut.
Ja, wobei die Basketball, die haben halt auch immer ein junges Team hier. Also ich gehe da gerne hin, schaue mir das an. Die Fraport Skyliners und aber ja, ist also meistens mit Glück immer mal oben dabei, aber meistens ja eher dann schon in den unteren, mittleren Regionen der Liga zu finden. Ja.
Jetzt haben wir gerade über Geld gesprochen. Das ist ja auch eine überragende Überleitung, weil du bist ja quasi ins Hobby gekommen, um Leverkusen dann auch zu kaufen, Dennis, oder? Ist das
Danke.
das Ziel? Kann man das so sagen?
Ja, genau. Ich muss irgendwo so ein altes 1991er Pack oder so abstauben bei eBay Kleinanzeigen und da ziehe ich dann die PSA 10 und kaufe den ganzen Laden. Ja.
Das ist sehr gut. Das
Das
ist
ist
doch.
der Plan. Ich habe auch schon geschaltet online. Bisher hat sich noch keiner gemeldet, nur mit so Proxy-Dingern. Ich warte fleißig, deshalb hier der Aufruf. Wenn ihr nicen Sealed-Shit von den 90ern habt für ein Apfel und Ei, dann bin ich euer Mann. Ja.
Sehr gut. Siehst du, das ist, wir wollen auch helfen hier mit dem Podcast.
Ja.
Das ist irgendwo auch eine Familienzusammenführung hier.
Herrlich, herrlich.
Wie bist du denn ins Hobby gekommen? Also wie war die Transition?
Ja, also angefangen hat es als Kind, ganz klar, ne? Also ersten Pokémon-Sticker dann in der Grundschule auf der Toilette getradet, ne? Und
Okay.
besten Glitzer-Sticker gehabt und dann kamen ja irgendwann die ersten Pokémon-Karten raus. Also ich war quasi ein Pokémon-Junge durch und durch, ob das auf RTL 2 nach der Schule die Sendung war oder halt die Karten und irgendwelche Merch. Also ich war Pokémon und die
Geil.
Game auch auf dem Gameboy völlig abgesuchtet, geht nicht mehr. Und da hat es eigentlich angefangen. Also Sammeln lag mir immer schon, ne? Und auch so diese Karten von der Aufmachung her, vom Design her und wenn die dann nice glitzern und in gutem Zustand sind. Ich hatte damals auch eine richtig fresche Sammelmappe, ja, da durfte auch kein Krümel, nichts drankommen. Aber dann kam tatsächlich irgendwann der Knick, weil dann habe ich eine PlayStation 2 zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dann hatte ich aber keine nicen Games, sondern hatte ich aber so Bock auf PlayStation zocken, dann habe ich meine Pokémon-Karten verkloppt auf dem Trödelmarkt, um mir PlayStation-Spiele kaufen zu können. Was sich jetzt im Nachgang nicht als der geilste Move herausgestellt hat, jetzt mal als Investor da drauf guckt, da freut sich mit Sicherheit der ein oder andere über meinen Charizard oder Turtwork oder was auch immer.
Okay.
Aber die PlayStation-Spiele waren nice, die haben Bock gemacht. Die Zeit will ich auch finden. Und ja, also jetzt bin ich tatsächlich auch durch meinen Sohn, der ist jetzt halt voll im Fortnite-Business, ne? Also klar, PlayStation und dann Zockerei und dann auch die Sammelkarten. Da gibt es jetzt die erste Edition, gab es ja dann 2019. Jetzt gibt es mittlerweile die zweite Series. Und der hat dann halt da wieder sich Booster-Packs gewünscht und Boxen und hat die dann aufgerissen. Und dann weißt du natürlich, wer große Augen gemacht hat. Der Papa quasi.
Geh mal weg.
Genau. Und dann habe ich halt auch wieder ein bisschen mitgemacht. Und dann war halt für mich die Sache so: Eigentlich macht es ja nur Sinn, wenn er irgendwann mal so groß ist. Ja, und wenn sich die Geschichte wiederholt, was jetzt mit Pokémon in meiner Story so der Fall war, dass man das vielleicht auch tatsächlich jetzt mit einem anderen Auge betrachtet, hab da mal ein paar Boxen weggelegt für schlechte Zeiten. Ob da jetzt als Wertsteigerung was draus wird oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest selbst für ihn dann, wenn er dann irgendwann seine Kindheitskarten nochmal aufmachen kann, ja, mit original verpackten Boxen, das alleine wäre auch schon ziemlich nice. Und darüber bin ich aber dann tatsächlich zu den B Brothers gekommen. Ja, die ja in Langenfeld da den heftigen Laden aufgemacht haben. Und das war so meine erste Berührung tatsächlich mit den Sportscards. Ja,
Okay.
also eigentlich so mit Basketballkarten. Ne? Mit NFL oder Fußball habe ich jetzt nicht so wirklich am Hut. Aber halt Basketballkarten. Ne? Und auch was die da in ihrem Laden ausgestellt haben. Mal ein paar Packs gekauft, mal ein bisschen was aufgerissen und beschäftige mich jetzt halt gerne auch in der Freizeit mal damit, was gibt's halt von meinen Idolen und Legends, ob das jetzt Dirk Nowitzki ist. Ich meine, über Kobe Bryant braucht man nicht reden, ne, was da dann Karten kosten, aber so Dirk Nowitzki oder jetzt halt auch die aktuellen Superstars in der NBA. Was gibt's da eigentlich? Was macht Sinn zu sammeln oder was kann man sich auch leisten, was jetzt nicht direkt irgendwie Five Figures, 10, 20.000 kostet? Ja.
Und hast du denn schon jetzt für dich so ein, zwei Spieler, also Dirk hast du jetzt gerade schon genannt, wo du jetzt sagen würdest, die fange ich jetzt an zu sammeln oder Teams oder bist du noch auf der Suche?
Ja, ich habe, also Dennis Rodman ist halt so für mich von der, ich sag mal, Zeit damals, ne, wo Scottie Pippen, Michael Jordan und so, mein Spieler. Da habe ich mir auch schon etliche Highlight-Tapes angeguckt und ich habe auch schon ein paar nice Karten. Da werde ich auf jeden Fall weitermachen. Das ist auch nicht so als Investment, sondern einfach, weil ich den Spieler überragend fand und finde. Ich auch so ein bisschen daran sehe, ja, ich bin jetzt auch nicht der Scorer oder meine Rolle ist nicht das Scoring, meine Rolle ist halt das Rebounden und das Verteidigen. Von daher haben wir da schon so ein paar Ähnlichkeiten. Und ansonsten tatsächlich finde ich es jetzt ein bisschen nice, so ein paar Seven-Footer einfach
Okay.
im Portfolio. Ob das jetzt ein Kristaps Porzingis ist, ob das jetzt dann hoffentlich bald auch mal eine vernünftige Giannis Antetokounmpo-Karte ist. Hab mir jetzt auf eBay einen Lauri Markkanen gesnackt, auch ein Seven-Footer, so, ne? Ist
Der ist
jetzt
auch
halt nicht.
nice. Nicer Spieler, finde ich den.
Ja, und einfach so ein bisschen quasi in meinem Bereich mich bewegen, ne?
Suchst du dann da eine spezielle Karte? Weil da gibt es ja inzwischen Autogramme, es gibt Relics, es gibt normale Base-Karten. Hast du dich dann schon so weit beschäftigt, dass du sagst, du sammelst jetzt, du willst unbedingt ein Autogramm haben oder Hauptsache erstmal eine nummerierte Karte oder wie gehst du da?
Ja, da bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen im Austausch und da lerne ich auch ein bisschen. Ich habe auch hier meine Jungs in der Mannschaft in Leverkusen, so ein Luis Figge, der ist ja auch schon länger in dem Game unterwegs und kennt sich gut aus. Dann spreche ich mit den B-Brothers ein bisschen und gucke halt auch noch so ein bisschen, was ist los. Ich kenne mich jetzt noch nicht so blendend aus, aber bislang läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass ich mir, wenn dann schon gegradete hole, also PSA graded ist jetzt so, PSA ist mein Ding, also ich habe jetzt ganz mit BGS nicht so viel anfangen oder mit anderen Grading-Firmen, deshalb bin ich da auf PSA und halt auch nicht irgendwie, also wenn, dann würde ich sagen, eine PSA 10 oder eine PSA 9. Ja, also darunter. Und bisher sind es jetzt Prisms gewesen. Ja, Tops und Prisms und alles andere habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht mehr großartig angeguckt, ob es jetzt Hoops ist oder wie du sagtest, ne? Mit einem Stück Jersey oder mit einer Unterschrift oder nummeriert. Da gibt es ja noch zig Unterkategorien. So tief bin ich noch nicht im Game, aber I'm getting there.
Das ist super interessant, das wäre noch mal eine Frage. Das heißt, es gibt tatsächlich einige auch aus dem Team, die sammeln selber und dann fängt man da sich irgendwie an auszutauschen. Das ist tatsächlich so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr haben wir das. Zum Beispiel Haris Hujic und Marco Batschak. Marco Batschak ist jetzt immer noch bei uns. Jetzt ist Luis Figge dazugekommen. Dadurch auch dann so eine Connection entstanden. Ich meine, ja, wir alle kennen ja auch die anderen Jungs jetzt, ob das Paul Gulle ist oder Sivas. Also die Community ist ziemlich klein, ja, die Basketball-Family ist groß, aber trotzdem kennt man sich untereinander irgendwie immer. Und da verbindet natürlich der Sport auch, ne? Gerade wenn man jetzt auch über NBA-Karten redet, auf jeden Fall.
Ja. Sehr gut. Verfolgst du denn die NBA aktiv viel oder geht's so?
Also ich habe meine klassischen, ich sag mal, Instagram-Follows, ne, wo ich mir die Highlights angucke und was so abgeht in der Welt, aber so wirklich Spiele gucken, die crashen halt eben komplett, weil ich kann mir die entweder nur Real Life angucken oder ich sitze mit Augenringen bis zur Kinnlade im Büro. Aber Playoffs tatsächlich. Also NBA Playoffs sind für mich ja halt nochmal was ganz anderes. Also Regular Season, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich teilweise auch gar nicht so nice to watch jetzt. Aber Playoffs ist schon was Nices, vor allen Dingen, wenn es dann so in Richtung Finals geht. Ja.
Ich finde das ganz interessant. Ich habe ja auch ein paar Bekannte, die auch professionell Basketball gespielt haben. Und fast keiner von denen guckt NBA-Basketball. Also von denen, die hier in Deutschland spielen. Ab und zu mal Euroleague oder sowas. Aber und dann auch, ja, Playoffs gucke ich mir mal an. Aber Regular Season guckt fast keiner irgendwie.
Ja.
Das
Ja, ich
ist.
finde es tatsächlich auch nicht so nice im Basketball teilweise, ne? Dass dann Load Management ist oder ob das dann der Sieg uninteressant ist und ob dann keiner Defense spielt oder die scoren combined 300 Punkte. Also ja, dafür gucke ich mir jetzt nicht so gerne Basketball an, ne? Also wenn es um was geht, dann sieht man einfach dieses elitäre Level, ne? Also NBA Finals, kannst du mir nicht erzählen, dass es da irgendeinen besseren Sport da draußen gibt oder irgendeiner, der das Spiel besser spielen kann als die Mannschaften oder die Spieler, die da draußen gerade spielen. Ansonsten finde ich halt Euroleague so ein bisschen echter, ne? Weil da im Spiel um Position, um 2 Punkte, um Playoffs erreichen, ja, nein. Also das ist irgendwie, und da geht es halt auch viel mehr um Defense. wie ich finde, da hast du halt nicht so ein Spiel, okay, wenn das jetzt mit 30 gewinnst oder mit 20 verlierst, ja, who cares, wir spielen morgen wieder. So. Ja. Und das habe ich in der Regular Season in der NBA schon eher so den Eindruck.
Ja. Ja, und auch, dass man nicht absteigen kann, erschließt sich für mich nach wie vor einfach nicht, muss ich sagen.
Ja, das wäre halt, glaube ich, aber die Frage ist, wohin steigst du ab dann? In La Peak oder was? Aber
Mexiko.
Ja. Ja, pass auf, da wirst du dich wundern, wer so alles Defense spielen kann, wenn du sonst nach Mexiko absteigst.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ey. Ja, dann Markus, hast du noch eine Frage an mich?
Nee, eigentlich haben wir echt einen guten Einblick bekommen. Fand es super interessant, mal von jemandem zu hören, der selber auch professionell Basketball spielt und wieder so mit Karten sich auseinandersetzt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Dennis.
Ja, warte mal kurz. Ich muss natürlich noch ein bisschen die Chance hier nutzen, Freunde. Und zwar, gib mir doch mal einen Tipp. Welchen Seven-Footer sollte ich mir denn ins Portfolio legen? Ob jetzt von damals, von heute, Rookie, welcher Seven-Footer, welchen findet ihr nice? NBA.
Willst du anfangen, Markus, oder?
Ja, also ich kann, die hast du aber fast schon genannt aus meiner Sicht. Also einmal, was ich weiß, was im Hobby ein ganz groß gehypt ist, ist Pokuševski, wie heißt er? Der sehr, sehr schlanke aus OKC, Pokuševski oder wie ausgesprochen wird. Mhm. Der wird extrem gehypt. Ich weiß nicht, so viel hat er, glaube ich, jetzt noch nicht gezeigt, aber ich glaube, liegt bei einigen in der Sammlung in der Box. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich persönlich habe mir vor kurzem die eine oder andere Lauri Markkanen-Karte gekauft, weil ich glaube, da steckt schon einiges drin bei ihm.
Ja. Nein. Welche hast du dir gekauft, wenn ich fragen darf? Von den?
Ja, ich bin da, also ich habe auch eine Prism gekauft und ich gucke dann schon, also die meisten kaufen ja, wenn es um Investieren geht, eine Prism Silber. Also sind ja so dann die begehrtesten Silbernen, sind so die, ja, die am meisten gefragt sind. Und dann gibt es ja bei PSA diesen Population Report. Das heißt, da steht dann drin, wie viele Karten wurden denn gegradet von der Silbernen und so weiter. Und da bin ich mal durchgegangen und habe geschaut, von welcher gibt es denn nicht so viele, die gegradet worden sind. Ja. Und wie ist das Verhältnis von denen, die von 10 gegradet worden sind, zu den 9ern? Also ist es schwieriger, eine 10 zu bekommen, das Verhältnis sozusagen. Und von denen habe ich mir dann einen geholt. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, das war die Red, White, Blue. Die war bezahlbar für mich. Ja. Und die wurde nicht so oft gegradet wie die silberne. Und da war es anscheinend schwieriger, eine 10 zu bekommen. Und deswegen habe ich mir die PSA 10 von dieser Red, White, Blue. Das ist so ein bisschen meine Vorgehensweise da.
Ich würde sagen, alle Karten von Mike Wenzel. Oder von der ganzen Familie Wenzel.
Ja. Ja, immer, wenn die da noch so ein Sealed Booster Pack haben hier, irgendwie, keine Ahnung. Wenzel Brothers Limited oder so, sagt mir Bescheid.
Ey. Ja, 1-1 ist es auf jeden Fall. Aber da können wir doch mal schön machen, wir mal eine Karte von den zwei Patienten nebeneinander. Das ist doch wunderschön.
Finde ich geil.
Das ist wunderschön. Ja. Ja, sehr gut. Guck mal, hast du mit Lauri Markkanen, bist du gar nicht so weit weg. Ich finde auch, eigentlich kannst du auch mit Dirk nichts falsch machen. Vor allen Dingen auch, weil Dirk auch in den USA ja unfassbar beliebt ist. So. Ja. Ich habe da ja mal gelebt eine Zeit lang und wie die da über den sprechen, das ist wirklich unfassbar. Also der wird natürlich mit Larry Bird und Magic in einem Atemzug genannt. Das ist völlig normal. Ja. Und das ist also wirklich ein Respekt, den die da vor dem Typen haben und auch vor seiner Art natürlich. Deswegen glaube ich, da kannst du auch bei den Karten nicht viel falsch machen. Ich finde, Giannis, das ist für mich so ein Fall, klar, unfassbarer Spieler. Ja. Aber eigentlich, da haben wir auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen, hat der jetzt alles geschafft, MVP, Champion, alles. Die Karten gehen aber trotzdem nicht steil, so vom Preis her. Anscheinend fehlt da irgendwas, auch in seiner Persönlichkeit nehme ich jetzt mal an, was so im Hobby den Funken nochmal zum Überspringen lässt, Markus, oder?
Ja, das hatten wir ja genau drüber unterhalten. Das spielt halt immer so eine Rolle, wie als Typ du dich halt auch noch irgendwie repräsentiert hast. Also so ein Markkanen kann natürlich sein, dass der gar nicht so ein Typ ist. Wir bringen oft das Beispiel Trae Young, wo einfach der ist halt ein Typ, der kann gut spielen und ist ein Typ. Und dementsprechend sind da die Preise wahrscheinlich auch eher oder die Karten auch ein bisschen gefragter, wie jetzt eben von einem Markkanen, der jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Von daher, das spielt halt auf jeden Fall auch, denke ich, schon immer noch mal eine Rolle.
Aber ich finde den Ansatz von dir, Seven-Footer zu sammeln, als Seven-Footer, finde ich total überragend.
Mega, ja.
Also ich glaube, das ist auch, das, sowas wertet eine Sammlung meiner Meinung nach auch auf, weil du die Story zur Sammlung einfach jetzt auch hast. So, ne? Und ich meine, ja, das können dir nicht so viele Leute nachmachen. Ich brauche da nicht mit anfangen. Also, so, ja, das, ich finde das geil. Also, finde ich eine gute Idee.
Pfeifutter.
Ja, Pfeifutter, ja. Ja, Backenfutter vielleicht oder sowas. Also, aber ja, naja.
Gut, ja, ey. Insights auf jeden Fall. Habe ich auch noch mal ein bisschen was mitgenommen. Kann natürlich auch sein, dass so eine Jannis-Karte einfach schon so eine hohe Erwartung mit sich gebracht hat, dass sie jetzt dann, ne, wie vielleicht auch in anderen Bereichen, wenn alle schon so viele Erwartungen haben, dann kann es halt nicht mehr so weit nach oben gehen.
Ja. Ist halt eingepreist schon. Ist genau ähnlich bei Aktien dann schon, wo du sagst, es ist dann da schon mit drin im Preis.
Genau, okay, richtig. Ja, deshalb würde ich das jetzt auch sagen, also da würde ich jetzt bei ihm gerade nicht so hingucken, weil einfach auch so dieser Mainstream oder dieser Fokus, ne, jetzt alle wissen ja schon, wer er ist und was er gemacht hat, ne? Und deshalb so ein Marken, der einfach irgendwie noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ja. Ne?
Oder wenn der so noch. Na, sorry?
Nee, alles gut.
Wenn der nochmal, wenn Marken nochmal beim überragenden Team spielen würde, das würde dem natürlich auch wirklich gut tun. Ne? Ja. Also, das macht auch nochmal einen Unterschied.
Zion könnte gerade günstiger zu haben sein, eine Zion-Williamson-Karte, aber das ist natürlich jetzt kein Bigfooter, aber da ist halt auch Risiko dabei, ob da noch mal was geht. Ja.
Also das ist, der tut mir schon fast leid, muss ich sagen, ehrlich gesagt, weil, also das ist ja bitter, wie der da mit zu kämpfen hat. Ich meine, Dennis, du hattest ja auch schon die eine oder andere Verletzung in deinem Leben, aber der ist da ja leider völlig in so einen Teufelskreis geraten anscheinend.
Ja, ja, es gibt ja auch verschiedene Geschichten darüber, ob er jetzt dann irgendwie wirklich so Probleme hat mit seinem Gewicht, ne, dass das schon irgendwie eine Krankheit ist oder eine Disziplin oder so. Ne, also ist ja auch unmenschlich, wie athletisch der Typ sich bewegen kann oder generell sein Körper ist. Ja. Dann wahrscheinlich Fluch und Segen. Also ich hoffe natürlich, dass dann so, ja, one of a million Leute irgendwie auch weiter spielen können oder weitermachen können, weil es einfach, du wirst ja auch nicht häufig sehen. Ne? Ja. Ich meine, eines der leider schwerwiegendsten Beispiele ist ja so ein D-Rose, ne? Mhm. What if, so die What ifs bei ihm war ja auch so krass. Mhm. Oder wünscht man als Sportler auch keinem anderen Sportler, dass das aus einem als Person eine What if-Story wird, ne? Ja. Auch von daher natürlich beste Gesundheit. Ganz spannende Frage wäre mal, ich will jetzt nicht hier den Bogen überspannen, aber müsste KD denn vorher fragen, ob er in meine Seven-Footer-Sammlung will, weil ich glaube, er will ja selber nicht als Seven-Footer bezeichnet werden. Weil müsste man mal gucken, was auf der Karte draufsteht, ob 6'11 oder Seven-Foot. Ich glaube, er hat überall immer 6'11 gesagt, aber das Word on the Street ist ja, dass er ein Footer ist. Ne? Also weiß ich nicht, ob er in meine Sammlung gehört.
Ich würde sagen, du kannst ja nur die Karten sammeln, wo Seven-Foot draufsteht einfach. Und die anderen werden ignoriert. Wir nehmen mit Panini und Tops mal vor allem mit Panini Kontakt auf.
Ja.
Und werden das mal abklären mit denen.
Stark.
Dass wir da eine Limited Edition auch für dich machen können.
Geil. KD 7 Footer auf der Karte. Ja. Muss auch kein von sein. Hauptsache, da steht 7 Foot drauf.
Das schreibe ich dir selber da drauf gleich. Schicke ich dir zu, die Karte. Mach dir keine Sorgen. Wir graden hier auch. Also. Kein Problem, einfach herschicken alles.
Stark.
Gut, ey, vielen Dank.
Ja, danke euch auch.
Dennis, hat Bock. Uns auch. Ja, vielen Dank. Ja gut, für Markus kann ich halt nichts, aber trotzdem gut.
Kann er nicht jeder heißen, ne? Was will man machen?
Ja, das stimmt.
Aber immerhin hast du eine Brille. Ja. Liebe Leute, es war mir ein Fest. Danke fürs Zuhören. Danke, Dennis, fürs Dasein.
Danke gleichfalls. Bleibt gesund. Bis zum nächsten
Mal.
Ciao, ciao.
Tschö.